Theorien der Literatur. Eine Vorlesung. Ein Podcast.
Coherence, I don't want it anymore. Coherence is mutilation. I want disorder.
Was passiert, wenn man anfängt, Lyrik zu übersetzen, ist ja, dass die eigene Sprache einem fernrohrmäßig auch wegrutscht.
Ich muss kein Ergebnis vorlegen, sondern ich kann die Suchbewegung nachvollziehen.
Mein Name ist Guido Graf und dies ist die 11. und letzte Folge der Theorien der Literatur. Und zwar mit einem Gespräch über die Perspektiven des Lektors Jakob Teich auf die Literatur der Gegenwart. Jakob Teich wurde 1990 geboren, studierte den Bachelor und den Master am Literaturinstitut Hildesheim. Neben diversen Veröffentlichungen in Anthologien hat er Hörspiele und Musik produziert und war lange Zeit Redaktionsmitglied von Litradio. Er ist außerdem Mitglied der Akademie für Letalität und Lösungen und seit einigen Jahren ist er Lektor im Surkamp Verlag.
Also ich glaube, es gibt ein persönliches Interesse an Literatur und dann gibt es die Funktion, die ich irgendwie als Lektor erfülle, die vielleicht nochmal ein bisschen eine andere ist. Aber ich für mich würde sagen, dass es irgendwann mal in meinem Leben ja, wie so ein Erlebnis gab, bei dem ich festgestellt habe, okay, Literatur gibt mir was, was ich woanders nicht finde, gibt mir vielleicht auch in der Phase irgendwie Halt oder ich sehe da Erlebnisse, Erfahrungen, die ich sonst nicht gemacht habe oder gemacht hätte, die mich aber irgendwie bereichern. Ich sehe, da geht es jemand anderem auch so wie mir, kann mich irgendwie identifizieren. Also ich glaube, das sind so die, vielleicht so für die eigene Sozialisation, die wichtigen Schlüsselmomente gewesen. Und als Lektor ist es dann, glaube ich, nochmal ein bisschen was, versucht man irgendwie nochmal so einen Schritt dahinter zu kommen. Also natürlich irgendwie gibt es Texte, die mich jetzt genauso begeistern und das ist irgendwie immer noch sehr wichtig. Aber man versucht natürlich auch irgendwie ein bisschen analytischer ranzugehen und zu gucken, okay, was wollen wir gern machen, was können wir machen. Hier gibt es einen Text, von dem bin ich vielleicht nur zu 95% begeistert, aber könnte der nicht doch passen oder gibt es eine Kollegin, die zu 100% davon begeistert ist. Also ja, nochmal ein bisschen anderer Blick.
Begeisterung für den Text heißt ja eigentlich, dass die Richtung von dem Text vorgegeben wird. Wobei es vermutlich ja eben immer so ein Dialog ist, der da letztendlich stattfindet, weil natürlich auch, dass das Missverhältnis konstitutiv ist. Es kommen immer mehr Texte zum Verlag, als der Verlag jetzt irgendwie realisieren könnte. Insofern ist dann die Frage der Auswahl, spielt eine große Rolle. Aber du hast jetzt eben von der Begeisterung gesprochen. Aber ist das eine Begeisterung, die sich sozusagen immer wieder neu ausrichtet? Je nachdem, was jetzt auf deinem Schreibtisch gerade liegt?
Also ich glaube, es gibt bestimmte Themen, auf die ich anspringe, genauso wie es bestimmte Themen gibt, auf die meine Kolleginnen anspringen und wo man vielleicht so ein bisschen irgendwie Profile erstellen könnte und sagen könnte, ah ja, da passt irgendwie das gut hin und zu Lektor XY passt irgendwie das besser. Aber ich würde schon sagen, dass sich diese Begeisterung immer wieder neu ausrichtet. Oder das ist eigentlich so der schönste Moment, wenn man so diese Manuskripte, die wir bekommen, liest und man liest eine ganze Menge und irgendwann merkt man so wie, ah, jetzt passiert hier bei dieser Lektüre irgendwas, das hätte ich vorher vielleicht auch gar nicht erwartet, aber jetzt spricht mich da was an, jetzt bleibe ich bei der Stange, jetzt will ich mehr davon wissen, jetzt will ich das Manuskript zu Ende lesen, wissen, wer das geschrieben hat, ob es da noch mehr Texte gibt, was es da noch so drumherum gibt. Und das ist, glaube ich, schon was, was vom Text ausgeht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oder da muss ich auch dazu sagen, der Suhrkamp Verlag ist nun auch irgendwie ein literarischer Verlag und wir machen ein sehr literarisches Programm. Das heißt, es geht uns immer auch irgendwie um die Verschränkung von Inhalt und Form und um die Sprache, die einen Text findet. Ich bin da nicht so sozusagen themen- oder inhaltsgesteuert und denke so, ah ja, okay, Hauptsache, es kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein kleiner Hund vor. Und wenn ein kleiner Hund vorkommt, dann machen wir das auf alle Fälle. Sondern, also es kommt halt irgendwas anderes vor, aber es ist dann meistens die Sprache, die irgendwas Eigenes bringt und zu begeistern weiß. Und ich glaube, das richtet sich immer wieder neu aus.
Gibt es dann auch mal Punkte, an denen man sagt, naja, und uns fehlt eigentlich noch ein Titel im Programm, der zum Beispiel den kleinen Hund hat? Gibt es diese Momente?
Sprechen wir die ganze Zeit über diesen kleinen Hund.
Furchtbares Beispiel, ich weiß.
Also es gibt die Momente, ich glaube, es gibt immer so eine Vorstellung eines Ideals, das man im Kopf hat. Und dann sagt man so, okay, wenn wir über das nächste Programm nachdenken, dann hätten wir gern mindestens genauso viele Frauen wie Männer, vielleicht auch mal mehr Frauen als Männer, hätten wir gern ein gutes Verhältnis, jung und alt, verschiedene Hintergründe. Also dieses Ideal hat man schon im Kopf und schaut natürlich auch, dass sich jetzt irgendwie Titel, die zu ähnlich sind, nicht gegenseitig im Weg stehen. Aber das ist das Ideal und die Praxis, der Alltag sieht dann eben immer irgendwie bisschen anders aus. Also klar steckt man viel Planung rein, aber es gibt dann, und das ist auch wieder der Literatur, der Kunst geschuldet, Autorinnen, die ihre Abgabefristen reißen, weil sie eben noch nicht so weit sind und auf einmal fängt man an, das umzubauen und dann sieht das Programm eben anders aus, als man gehofft hatte. Und sozusagen, um auf den kleinen Hund zurückzukommen, nicht immer hat man ihn, nicht immer findet man ihn und manchmal muss man dann eben irgendwie anders weiter gehen, ohne kleinen Hund.
Kannst du mal vielleicht anhand eines Beispiels so einen Begeisterungsprozess bei dir erzählen?
Ich nehme einfach, glaube ich, den letzten, bei dem das so war und der jetzt auch schon erschienen ist. Da kann man es vielleicht am besten nachvollziehen. Das war der Roman Park von Marius Goldhorn. Marius und ich kannten uns schon aus dem Studium noch tatsächlich, hatten uns dann aber aus den Augen verloren und irgendwann kam er und war so wie, ja hier, ich habe jetzt auch ein Manuskript, ich bin fertig mit meinem Roman, lies das doch mal. Und dann habe ich so angefangen, das zu lesen und dann so auf den ersten zwei, drei Seiten war ich noch so skeptisch, irgendwie so viele kurze Sätze, irgendwie wiederholte sich, immer war da nur so Arnold sagte, Arnold machte, Arnold tat dies, Arnold tat das und ich war so wie, ja, boah, das wird aber zäh. Und das ist dann aber irgendwann auf einmal so umgeschwungen. Und ich habe so gemerkt, okay, aber diese Form, die vielleicht so am Anfang auf den ersten Blick irgendwie nervig wirken könnte, mit der will er was und mit der macht er auch was. Und da passiert noch mehr, als dass es nur irgendwie mit Wiederholungen arbeiten würde oder nur mit so kurzen Sätzen. Irgendwie steckt da noch mehr dahinter. Und es gab dann auch so diesen Moment, in dem irgendwie so diese Erklärungen, die man dann findet und wenn man so dann liest und sich auch schon so vorstellt, okay, wie kann ich andere davon überzeugen, dass das gut ist? Welche Argumente habe ich hier im Verlag dafür? Welche Argumente können wir dann als Verlag an Buchhandlungen und so weiter mitgeben? Das geht dann so an die Maschine im Hinterkopf. Man fängt so an, darüber nachzudenken. Und ich habe aber auch gemerkt, okay, es gibt noch irgendwas anderes, irgendwas, was sozusagen mehr als die Summe der Teile ist. Irgendwas daran hat mich berührt, ja, ist irgendwie so in mich eingedrungen auf eine weniger intellektuelle Art und ich habe das dann gelesen und war völlig geflasht am Ende und habe gedacht, ja, okay, ich hätte nicht gedacht, also auf der ersten Seite hätte ich noch nicht gedacht, dass mich das so begeistert und danach war ich aber sofort Feuer und Flamme und habe gedacht, okay, das müssen wir irgendwie machen und dann gehen andere Überlegungen los, aber es war dann so klar, okay, das würde ich gern irgendwie weiterverfolgen. Da würde ich gern der Lektor sein, da würde ich gern, dass dieses Buch erscheint. Und Marius seinen Roman veröffentlicht.
Du hast gesagt, dass du am Anfang dann erst ein bisschen zurückgezuckt bist. Du hast dann gesagt, die kurzen Sätze. Dann hast du nochmal erwähnt, das, was so im Hinterkopf dann gleich so als Maschinerie hinsichtlich der weiteren Vermarktung eben angeht. Also das heißt, es sind ja eine Reihe von Kriterien, die sich auf Form, auf Sprachgestalt abbilden, genauso da wie welche, die etwas mit dem ökonomischen Kontext, in dem man sich bewegt, zu tun haben. Also geht es dann sozusagen darum, diese Kriterien immer wieder neu zu überwinden oder sie auszufüllen? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, es gibt kein Schema F oder so, das wir haben, dass wir irgendwie einen klaren Kriterienkatalog haben und zum Beispiel sagen würden, wir machen im Surkamp Verlag nur Bücher mit Langsätzen und dann kommt eben dieses Manuskript und hat nur kurze und deswegen können wir das können wir nicht tun. Sondern das ist ja immer wieder was in Bewegung ist, verhandelt wird, ausgehandelt wird, was ich eigentlich so die schönsten Momente dann auch finde, wenn wir uns im Haus darüber austauschen. Also wenn dann nicht nur ich gelesen habe, sondern ich sage dann, hey, schaut euch das an und dann lesen die Kolleginnen und dann tauschen wir uns darüber aus und dann finden wir eigentlich erst dabei so die Kriterien. Also das ist nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, ich habe hier das im Kopf und das wende ich dann nur noch an, sondern eigentlich so, ich fange an, darüber nachzudenken, andere fangen an, darüber nachzudenken, wir verhandeln das und stellen dabei fest, ah ja, okay, das sind die Kriterien, die hier zum Tragen kommen, das sind irgendwie formale Kriterien, das ist die Sprache, das sind die Themen, das interessiert uns daran, das stellen wir dann auch heraus in sozusagen diesen anderen Dingen, die dann folgen.
Ist dieses gemeinschaftliche Aushandeln von Kriterien eines, das dann sich immer wieder auch versichert, das sind jetzt die Kriterien für dieses Buch? Oder geht es dabei auch tatsächlich auch darum, Schnittmengen zu finden, die in irgendeiner Form repräsentativ sind?
Zum einen gibt es Schnittmengen, was so Vorstellungen vom Verlag angeht. Also wir schauen, welches Profil haben wir als Haus eigentlich, was passt gut dazu und kommen dann auch manchmal zu dem Schluss, ah ja, okay, wir haben einen Text, der ist stark, der ist gut, der ist sich seiner Mittel bewusst, das Thema ist toll, aber er passt bei uns irgendwie nicht so richtig, weil er zwischen die Stühle fällt. Und dann würden wir nicht gut daran tun, zu sagen, den machen wir jetzt trotzdem, weil es sozusagen gewisse Erwartungshaltungen irgendwie gibt und die dann zu unterlaufen, könnte vielleicht der falsche Start bei einem Debüt sein oder so. Also ich glaube, das sind so die Schnittmengen, die es gibt. Aber es gibt natürlich irgendwie auch die Vorstellung davon, okay, wir veröffentlichen Dinge, was möchten wir in diese Öffentlichkeit hineingeben? Was möchten wir in eine Gesellschaft wie die jetzige hineingeben? Was sind gerade irgendwie Themen, die uns alle hier im Haus, aber auch darüber hinaus angehen? Also womit sollten sich unserer Meinung nach Menschen gerade beschäftigen?
Was waren das zum Beispiel bei dem Buch von Marius für Themen?
Naja, diese kurzen Sätze sind ja, also die kommen ja zum Beispiel nicht von ungefähr, sondern irgendwie da spiegelt es sich eigentlich so der Umgang mit den neuen Medien, also die ganze Zeit online zu sein, das Smartphone bei der Hand zu haben. Ich glaube, das war für uns alle so ein Text, der das erste Mal sehr, sehr natürlich irgendwie verhandelt hat. Also gar nicht, indem er es herausgestellt hat und gesagt hat, ich bin ein Text über das Internet, sondern die Figur hat sich einfach in dieser Welt ganz, ganz natürlich bewegt. Und sonst merkt man manchmal, okay, es ist in der Literatur zum Teil noch schwer, wenn alle sozusagen Möglichkeiten da sind, weil das Smartphone da ist. Ich glaube, Wolfgang Herrndorf hat es auch mal gesagt, so bei Chick, dass er als erstes das Handy irgendwie töten musste, damit die beiden losfahren können. Und hier ist das Handy halt ganz selbstverständlich da und irgendwie passiert damit was und man weiß gar nicht mehr so genau, okay, kommen die kurzen Sätze jetzt aus dem Internet oder von der Figur oder wie hängt das eigentlich miteinander zusammen?
Was ich spannend dabei finde, ist tatsächlich dieses, dass du gerade im Grunde genommen sowas entwickelt hast, wie, das ist jetzt auch nichts Revolutionäres oder so, weil es vermutlich eben auf viele Verlage so zutrifft, zumindest was so eine ähnliche Ausrichtung oder Größenordnung angeht, dass es aber eigentlich um so etwas wie eine gemeinschaftliche Idee von Literatur dabei geht, die halt keine ist, die jetzt irgendwie auf eine Verlegerpersönlichkeit festgenagelt ist oder auf eine einzelne Lektorenpersönlichkeit. Oder eben auch nur auf eine bestimmte Autorenpersönlichkeit. sondern dass da eben eine ganze Menge Menschen zusammenkommen, um das, was wir meinen, wenn wir Literatur sagen, überhaupt erst zustande kommt.
Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Wandel, der sich irgendwie vollzogen hat. Also dass es diese starken Verlegerpersönlichkeiten in meinen Augen gar nicht mehr so gibt. Also irgendwie hier, glaube ich, gibt es schon einen Unterschied zu Siegfried Unselt. Das habe ich jetzt selber auch nicht erlebt, wie das war mit Siegfried Unselt, aber da hat man so den Eindruck, okay, da gab es schon irgendwie nochmal eine andere Persönlichkeit an der Spitze eines solchen Hauses. Aber es ist ja nicht nur, dass der Suhrkamp Verlag sich irgendwie über die Zeit verändert hat, sondern ich glaube, es ist ja gerade so irgendwie eine Zeit, in der man schaut, okay, welche Gruppen, welche Menschen kommen wo zu Wort, können wo, wie ihre Geschichten erzählen. Und ich bin eigentlich super dankbar dafür, dass es divers geworden ist. Oder, also ich meine, es kann auch immer noch diverser werden, aber das ist jetzt so, dass ich so denke, ja, Welt ist komplex, Welt hat viele Themen, hat viele Menschen, hat viele Hintergründe. Es wäre doch schade, wenn wir die nicht abzubilden versuchen würden.
Wie wichtig sind dann eigentlich noch diese Kategorisierungen, die sich ja im Programm, aber letztendlich ja vermutlich auch in der Verlagsstruktur abbilden, zwischen deutscher Literatur, fremdsprachiger Literatur, zwischen Theorie, Sachbuch, Wissenschaft zu unterscheiden?
Also ich glaube, das ist irgendwie ja auch dem geschuldet, dass man sich überlegt, okay, für wen, also wen sprechen wir jetzt auch mit dem ökonomischen Interesse im Hinterkopf am ehesten damit an? Jemand, der jetzt ein STW, also Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, diese schwarzen Taschenbücher zur Hand nimmt, der ist vielleicht gar nicht so sehr interessiert, was jetzt im Hauptprogramm bei uns an literarischen Titeln erschienen ist. Also jemand aus einem wissenschaftlichen Kontext ist vielleicht gar nicht so interessiert an Literatur, zumindest ist das, was auch immer wieder gespiegelt wird, dass so Vermischungen, klar, die finden statt, aber es gibt ganz klar Menschen, die sich für die Literatur interessieren und ganz klar Menschen, die sagen, ich interessiere mich nur für Sachtexte und da gibt es vielleicht gar nicht so viele Überschneidungen. Also das sind irgendwie so die Überlegungen. Es ist für das Organisatorische im Haus aber eben auch einfacher zu sagen, okay, das Lektorat aus diesen 3-4 Menschen ist für die deutschsprachige Literatur zuständig und das Lektorat aus diesen 3-4 Menschen ist für die internationale Literatur zuständig. Dass ich beispielsweise nicht anfangen muss, Englisch, Französisch, Spanisch und noch irgendwie eine andere Sprache zu lesen, sondern man da irgendwie so klar Aufgaben einfach verteilt.
Ja, klar. Ich frage auch deswegen, weil ja dieses Buch von Marius in der Edition Suhrkamp erschienen ist, die ja eigentlich traditionell und immer noch, würde ich sagen, als eine Reihe im Verlag dasteht, die eben gerade nicht diese Unterscheidung macht. Wo sowohl literarische Texte wie auch wissenschaftliche Texte, Essays, sehr freie Formen, die sich nirgendwo so richtig einordnen lassen, eben beinhaltet.
Aber auch da, also ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis, auch da sozusagen wirken unterschiedliche Menschen mit, die dann eben die entsprechenden Hintergründe haben. Also dass wir uns hier mit der deutschsprachigen Literatur auseinandersetzen, heißt dann eben auch, dass ich so einen Titel wie Park von Marius Goldhorn mache, der aber aus guten Gründen in der Edition erscheint.
Was wären diese guten Gründe?
Naja, im Prinzip das, was du gesagt hast, auf eine Art. Also so, unsere Gründe waren, dass wir gedacht haben, okay, das Umfeld dort ist irgendwie das Passende. Seien es jetzt literarisch ambitionierte Titel, die in der Edition erschienen sind, die irgendwie freie Formate haben oder vielleicht nochmal freiere Formate als die Romane, die wir hauptsächlich im Hauptprogramm machen oder die Lyrik, die wir im Hauptprogramm machen. Aber auch so das theoretische Umfeld, Sachtexte, die da erschienen sind, junge, ambitionierte Autorinnen, sowohl der Theorie als auch irgendwie der Literatur.
Was für Nachbarschaften sind, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen bei diesem Text von Marius bleiben, für dich da wichtig? Gibt es da für dich auch tatsächlich auf einer inhaltlichen Ebene Nachbarschaften?
Also ich weiß, dass die beiden oder Titel, die ich jetzt im Kopf habe, nicht direkt neben Park von Marius Goldhorn stehen würden. Aber Das sind Titel wie Eiskaffee Europa von Ines Marci, die Essays geschrieben hat, die aber auch eigentlich auf eine sehr natürliche Art irgendwie diesen Netzgedanken in sich tragen und irgendwie aus dem Internet kommen und dadurch irgendwie nochmal eine Form angenommen haben, die sich vielleicht von anderen klassischeren Essays unterscheidet. Also das ist zum Beispiel so eine Nachbarschaft, die ich sehe, aber auch das Buch von Paul B. Preciado, wo es nochmal um sozusagen die Identität und eine geschlechtliche Identität geht. Auch das ist so ein Thema, das ich bei Marius irgendwie angelegt finde. Und das sind dann irgendwie so die guten Nachbarschaften, die man da sieht.
Ja, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Beschreibung dessen, was ich mir von dieser Vorlesung Theorien der Literatur eigentlich so versprochen habe. Das sind vielleicht eben genau solche Nachbarschaften, die mit einer Selbstverständlichkeit eben einhergehen. Nicht, weil man sie jetzt irgendwie dazu erklärt, sondern ja, also Ines Marci wäre ein schönes Beispiel dafür. Jedenfalls Texte, die sich nicht entscheiden müssen, sondern diese Vielfalt nicht als Ambivalenz verstehen, sondern eben als Vielfalt in Form und Inhalt eben umsetzen. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, mit dem Text von Marius auch so meine Schwierigkeiten, weil das, was ich richtig spannend dabei finde, ist eigentlich genau das, dass ich viel, viel lerne darüber, wie auf einer formalen Ebene etwas auch funktionieren kann. Auch Sachen, die ich früher bei ihm nicht verstanden habe, als er noch bei uns studiert hat in Hildesheim. Ich so dachte, total interessant, Marius, aber ich habe kein Wort verstanden von dem, was du gerade gesagt hast oder da geschrieben hast. Gibt es, wenn du jetzt mal eine Weile zurückschauen kannst, du ja schon, ein paar Jahre bist du jetzt ja schon bei Surkamp und hast auch schon einige Titel gemacht. Und wenn du jetzt das schaust, wo du vielleicht gerade dran bist oder demnächst dran sein wirst, gibt es da mehr davon? Siehst du da eine gewisse Kontinuität in solchen Titeln, wie du sie jetzt am Beispiel von Marius Goldhorn eben gebracht hast? Ist sozusagen dieses Relevanzpotenzial, von dem wir eben gesprochen haben, ist das so ein Kontinuum, was du wiederfindest?
Also wenn wir so von Relevanz sprechen, dass wir überlegen, für wen machen wir das, welche Menschen da draußen sollten das lesen, ist das wichtig für eine Gesellschaft, dann würde ich sagen, so dieses Kontinuum gibt es auf alle Fälle. Das Schöne dabei ist, finde ich, dass ich Titel gemacht habe und jetzt gerade mache, die sehr, sehr unterschiedlich sind in ihren Zugriffen, also die sprachlich sehr unterschiedlich sind, die irgendwie natürlich auch bestimmte Aspekte immer in den Blick nehmen, aber die am Ende vielleicht eben doch dadurch geeint werden, dass ich sagen würde, ich glaube, das sind wichtige Themen, die da bearbeitet werden. Und sei das jetzt irgendwie bei Marius der Umgang mit dem Netz, vielleicht bei Marius auch der Umgang miteinander, so hoch würde ich, glaube ich, da schon das Ganze hängen. Oder sei es Benjamin Mark, der über seine Depressionen geschrieben hat und mentale Gesundheit sozusagen in den Blick nimmt. Sei es Stefan Lohse, der in Johanns Bruder ein Brüderpaar beschreibt, das auf den Spuren an Adolf Eichmanns ist. Also sind immer sehr unterschiedliche Themen, unterschiedliche Zugänge. Aber ich glaube schon, dass es Bücher sind, von denen wir hier sagen würden, die sind gesellschaftlich wichtig, die sind politisch, die nehmen etwas in den Blick, das auch in den Blick genommen werden sollte, weil das noch fehlt, wir dann eine Unwucht wahrnehmen oder weil das nicht untergehen sollte.
Was liest du jetzt außer den Manuskripten, die du für deinen Beruf einfach permanent lesen musst?
Also ich lese, und das ist so vielleicht die Grauzone, ich lese natürlich viel Gegenwärtiges, deutschsprachige Gegenwartsliteratur anderer Verlage. Zum einen, also seien es jetzt irgendwie Manuskripte, die wir gar nicht erst angeboten bekommen haben, weil der Verlag irgendwie da eh schon feststand. Das ist so ein bisschen eigenes Interesse, aber auch so ein bisschen eben, okay, die Verlagswelt, die Literaturwelt im Blick behalten. Aber ich lese genauso irgendwie fremdsprachige Literatur. Aber ich lese tatsächlich sehr viel Literatur und eigentlich so gut wie keine Sachbücher und auch wenig Unterhaltungstitel. Also das ist ja so immer die Unterscheidung Literatur und Unterhaltung. Also irgendwie so Krimis bin ich jetzt nicht der Fachmann.
Ich habe das lange Zeit als eine gewisse Einschränkung empfunden, weil eigentlich größtmöglicher Freiheit, als ich früher dieses Büchermagazin Gutenbergs Welt auf WDR 3 gemacht habe, halt über viele Jahre eben ständig Gegenwartsliteratur zu lesen. Und eigentlich, ich habe immer viel gelesen, aber dann als Literaturkritiker und als Redakteur dann immer unter so diesem Verwertungsblick das auch gelesen. Ist das was jetzt für die Sendung? Wer könnte das besprechen? Oder mit wem könnte ich darüber reden und so weiter. Ne? Und habe dann manchmal das wirklich als Erholung empfunden, wenn ich dann was von Niklas Luhmann gelesen habe oder Derrida oder so etwas. Kennst du das auch, diese Betriebsfixiertheit, die du, also ich überspitze das jetzt mal ein bisschen polemisch, was du jetzt eben gesagt hast, ne? dass du natürlich irgendwie das alles auch irgendwie im Blick haben musst. Klar, das ist dein Job. Aber erlebst du das auch sozusagen als eine gewisse Einschränkung oder so eine gewisse Scheuklappenhaftigkeit unter Umständen?
Ich glaube zum Glück noch nicht. Ich glaube, einerseits bin ich alles, was so sehr stark Betriebsgeruch annimmt, irgendwie ist meine Grundhaltung da immer ein bisschen skeptisch. Also irgendwie, es gibt gewisse Dinge an, ich vermute, jedem Betrieb. Ich kenne jetzt nur den einen sehr gut, aber ich denke, das lässt sich auf alle Betriebe erweitern, bei denen ich ja ein bisschen skeptisch bin, ob das so gut ist, ob man das so machen muss, ob man irgendwie so Konkurrenzen im Kopf haben sollte, ob man nach Zahlen geht oder nach welchen Zahlen, wie da wer taktiert. Das sind so Dinge des Betriebs, wo ich sage, die sind mir nicht so angenehm, sodass ich die, glaube ich, jetzt nicht so sehr in meine private Lektüre lasse. Zum anderen ist es so, dass ich Bücher, die ich privat lese, und auch wenn es jetzt irgendwie Gegenwärtiges ist, ich kann Bücher lesen, ohne sie zu lektorieren, ohne sie verkaufen zu wollen oder irgendwie andere Dinge damit anstellen zu wollen, sondern irgendwie kann ich auch gut ein Buch eines anderen Verlags hernehmen und sagen, das lese ich jetzt, weil es mich interessiert und davon auch ehrlich begeistert sein und das war's.
Ich weiß nicht, wie du das beobachtest bei Kolleginnen. Kennst du das jedenfalls aus dem, sagen wir mal, dem deutschsprachigen Gegenwartslektorat, dass Leute sich ausdrücklich mit Theorie beschäftigen?
Also ich glaube schon, dass diese Bereiche sehr spezialisiert sind und immer ausdifferenzierter geworden sind und es dadurch, glaube ich, für unser eins immer schwerer wird, so den Blick über den Tellerrand, weil es tatsächlich einfach immer, also eigentlich könnte man immer noch ein Manuskript lesen. Davon gibt es einfach sehr viele. Man könnte immer den Konkurrenztitel lesen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das der alleinige Grund ist, aber ich habe den Eindruck, dass wir schon sehr so bei unseren Dingen bleiben. Es gibt bestimmt, also ich weiß von einer Kollegin, dass sie feministische Theorietitel liest. Also es gibt bestimmt Interessen, die dann so stark sind, dass andere auch mehr Theorie oder Sachbuch lesen. Aber ich habe den Eindruck, dass jeder schon so bei seiner Leiste bleibt.
Ich frage auch, weil für Übersetzer das ja zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, dass sie, wenn sie einen Text aus der einen in die andere Sprache übersetzen, sich dann möglicherweise irgendwie so Wissensgebiete irgendwie heranziehen müssen. Und dann manchmal auch also wirklich auf völlig entlegene Sachen dabei dann hinaus müssen. Und mir schon scheint, wenn ich jetzt so in eine Altersgruppe von Leuten schaue, die so wie Marius Goldhorn oder du, dass da, ohne dass das orthodox wäre oder bestimmten Schulen irgendwie folgen würde, aber viel Theoriewissen vorhanden ist, das aber so eher eklektizistisch genommen wird, da wo es passt. Also Enis Matschi hast du vorhin erwähnt, Pascal Richmann hat das in seinem Buch so en passant auch mal mit untergebracht, wo es dann fast schon überraschend eigentlich ist. Ich nehme es als eine gewisse Durchlässigkeit wahr gegenüber dem, was ich ein theoretisches Wissen bezeichnen würde. So wie es auch umgekehrt vielleicht eben Texte gibt, wie ein Verlag wie Merve sie publiziert, die dann wiederum auch durchlässig sind, dass literaturähnliche Formationen da drin vorkommen.
Also ich kann natürlich nicht für all die genannten Menschen sprechen. Mir fallen auch noch andere Namen ein, also irgendwie Anne Cotton, die selber sehr diverse, also zuletzt hatte sie Erzählungen, davor hatte sie einen Vers-Epos bei uns, dann hat sie für Merve was übersetzt. Also da würde ich sagen, das könnte auch so eine Figur sein, die tatsächlich so eine Durchlässigkeit hat, die sich mit vielen Dingen beschäftigt. bestimmt auch mit beidem, mit Theorie und Literatur. Ich für mich finde gerade dieses, also wenn du sagst, so, okay, da werden Dinge en passant irgendwie genannt und man kann mal sowas droppen, dass das eine Sache ist, die mir zunehmend unangenehm wird bei mir selbst. Und zwar immer dann, wenn ich den Eindruck habe, eigentlich weiß ich nicht so richtig, wovon ich hier spreche, dass ich es mittlerweile für mich viel attraktiver finde, zu sagen, ah, Entschuldigung, ich kenne diese Theorie nicht oder ich weiß nicht, von wem du sprichst. Also es gab so dieses Erlebnis, und wenn man dann mit anderen Menschen spricht, könnt ihr das ähnlich erzählen, dass Roland Barthes im Studium irgendwie das erste Mal bei mir auftauchte und da stand es nun geschrieben und ich wusste nicht, wie man den Namen ausspricht. Und es könnte ja auch Roland Barthes sein oder Roland Barthes oder wie auch immer. Und diese Momente, in denen andere davon ausgehen, dass man diese Dinge weiß, die werden mir zunehmend unangenehm. Weil ich den Eindruck habe, okay, ich kann nicht davon ausgehen, dass jemand einen bestimmten Bildungsgrad hat oder selbst wenn er den hat und auch Geisteswissenschaften studiert hat, dass man irgendwie diesen und jenen Theoretiker gelesen hat, diesen und jenen Text von der Autorin. Und eigentlich mag ich das mittlerweile nicht mehr so voraussetzungsreich zu sein und dann zu sagen, ah ja, wir wissen ja alle, wovon wir hier sprechen, wenn wir von XY sprechen. Also hat bei mir zumindest so ein Wandel eingesetzt, dass ich denke, okay, und lieber erkläre ich eine Sache einmal mehr, die es wissen, für die ist es, keine Ahnung, vielleicht eine Minute verschenkte Lebenszeit, aber für die es nicht wissen, die sozusagen holt man noch ab. Und es ist doch schöner, sozusagen da inkludierend zu sein, anstatt zu sagen, ich weiß was Tolles, guckt mal alle her, ja, ihr wisst es nicht, tja.
Ja, inkludieren finde ich gut. Abholen löst bei mir immer ein sehr nervöses Zucken aus, weil ich das dann eigentlich einen ganz furchtbaren Begriff finde, auch gerade in diesem Zusammenhang.
Dass Menschen abgeholt werden?
Ja, ich glaube, Menschen sollte man nicht abholen. Das ist eigentlich noch nie eine gute Idee gewesen.
Aber man kann ihnen ja Brücken bauen.
Ja, der Punkt ist, glaube ich, aber trotzdem gut und wichtig, vielleicht eben genau zu unterscheiden zwischen diesem autoritären Gestus, der mit dem Name-Dropping unter Umständen verbunden ist oder mit dem Droppen von irgendwelchen Begriffen, die man nicht erklärt, sondern voraussetzt und damit sozusagen andere exkludiert. Und zu unterscheiden einen solchen autoritären Gestus von dieser Durchlässigkeit, die du eben zum Beispiel anhand von Ann Cotton eben beschrieben hast. Monika Ring wäre sicherlich auch noch eine Dichterin, die dafür beispielhaft wäre, wie man vielleicht ohnehin in der Lyrik noch sehr viel mehr findet, wo diese Durchlässigkeit mit einer sehr viel größeren Selbstverständlichkeit eben da ist, als das jetzt vielleicht in einem Roman passiert.
Wobei ich auch sagen würde, es gibt schon auch Romane, bei denen ich den Eindruck habe, da fließt viel ein. Also ich hatte ja schon genannt, Johanns Bruder von Stefan Lohse, dass die Figuren sich da auf den Weg machen und irgendwie Adolf Eichmanns Spuren folgen, das hat auch mit einer wahnsinnigen Recherche zu tun, die er gemacht hat. Und das, was du eingangs mal gesagt hast über das Übersetzen, dass man sich dabei irgendwie bestimmte Wissensstände aneignen muss, das trifft für uns Lektorinnen tatsächlich auch zu. Also wir machen einen Faktencheck, so gut wir das können, und versuchen, die Dinge nachzuvollziehen. Und dann setzt man sich auch mit den kuriosesten Dingen auseinander, weil sie da eben irgendwie eingeflossen sind in einen solchen Text. Und ich habe so den Eindruck, dass das irgendwie gerade auch was Spannendes ist, das so in der Romanliteratur passiert, so dieses Reinholen von Tatsächlichem in die Fiktion und zu schauen, wo sind da Grenzbegegnungen möglich, gibt es Grenzen, wie kann man sie verwischen. Das, glaube ich, findet auch in Romanen statt.
Müssten vielleicht ein paar Beispiele dafür nennen. Also sehr offensichtlich wäre jetzt jemand wie Thomas Meinecke, der auch bei Sokamp ist, also der schon lange Zeit irgendwie Theorieromane eigentlich schreibt, wo die Theorien quasi selber zu Handelnden werden. Mhm. Kannst du jetzt außer Lohse noch andere Beispiele nennen?
Also kann ich jetzt nicht direkt aus der Hüfte schießen, aber ich würde sagen, eigentlich gibt es sozusagen mal mehr, mal weniger Recherche, die hinter so einem Roman steht. Aber also eigentlich habe ich es noch nie erlebt, dass jemand ein Buch geschrieben hat und gesagt hat, so, das kommt alles ganz aus mir und es gab dafür gar kein Vorbild und keine Theorie und keinen anderen Text. Das ist ganz jungfräulich aus mir entstanden. Also ich meine, wir bewegen uns alle irgendwie durch eine Welt, haben Einflüsse, sehen Dinge, hören Dinge, schnappen was auf. Und das, also in der Zusammenarbeit habe ich immer gemerkt, okay, genau so funktioniert es.
Du hast ja eigentlich schon ziemlich zeitig angefangen zu lektorieren, ne? Also ich weiß nicht, in welchem Semester warst du, als du das erste Mal für die Landpartie Lektorat gemacht hast?
Also ich glaube, wir haben eigentlich im Studium ab dem ersten Semester lektoriert. Da gab es so das Tutorium und da bin ich, glaube ich, das erste Mal mit Textarbeit konfrontiert gewesen und eigentlich seitdem dann immer so gemeinschaftlich hin und her. Also ich glaube, ich habe nie eine Textwerkstatt besucht während meines Studiums, also keine offizielle. Aber bei uns im Wohnzimmer zu Hause haben immer irgendwelche Textwerkstätten gefühlt stattgefunden, sei es für die Landpartie oder weil jemand einen Text geschrieben hatte, der irgendwo eingereicht werden sollte. Und manchmal denke ich auch so, okay, ich habe das eher von meinen Kommilitoninnen gelernt als von den Lehrenden.
Kannst du, wenn du das versuchst, so ein bisschen zu rekapitulieren, ich meine, du bist noch eigentlich viel zu jung, als dass ich dir irgendwie diese Frage stellen sollte, aber so Momente finden, wo du denkst, okay, da habe ich das dann tatsächlich gelernt, also von wem auch immer, von welchem Mitbewohner oder welcher Kommilitonin auch immer, oder wo hast du gemerkt, dass du das gerne machst?
Also ich habe am Anfang festgestellt, wenn andere über meinen Text sprechen, das finde ich ganz schön schwierig, aber es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, über andere Texte zu sprechen. Und ich habe während des Studiums, war ich überhaupt nicht vertraut mit Korrekturzeichen oder dergleichen. Und ich habe immer so ganz viel neben den Text geschrieben. Also ich habe immer irgendwie eigentlich da erklärt, warum ich jetzt da ein anderes Wort verwenden würde, was den Rhythmus besser macht. Oder also ja, ich habe eigentlich immer meine Änderungsvorschläge in so ganz kleiner, fisseliger Schrift dann irgendwie so daneben kommentiert, um immer zu begründen, warum ich das mache. Und das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, ich glaube, von Anfang an. Und wenn ich überlege, wann ich das vielleicht doch gelernt habe, dann glaube ich, zum einen ist das so ein Prozess, der noch nicht beendet ist. Also irgendwie durch das Lektorieren auch hier im Verlag und die Auseinandersetzung mit Autorinnen, die irgendwie ihre eigenen Kriterien mitbringen, ihren eigenen Anspruch haben, kommen bei mir auch natürlich Dinge in Bewegung und ich sehe Neues, ich sehe Dinge auf einmal anders. Und sonst sind es, glaube ich, so einzelne Sätze, von denen ich leider nicht mehr weiß, wer sie wann zu mir gesagt hat. Aber es gab so jetzt gar nicht so diese Creative Writing-Regeln, irgendwie Kill Your Darlings oder so. Also die habe ich irgendwie auch im Kopf, das kenne ich schon auch. Aber es war dann sowas wie einmal ist kein Mal. Aber ich glaube, es hatte irgendjemand gesagt, eigentlich in einem Theaterzusammenhang. Also wenn auf der Bühne einmal was passiert, dann wäre es kein Mal. Also man müsste das schon häufiger machen, damit das so als Regel des Stücks oder irgendwie Element des Stücks erkennbar ist. Und das ist was mir manchmal in den Kopf kommt, dass ich so in einem Text was lese und dann denke ich so, ah, hier schert der Text aber aus. Aber wenn er nur einmal ausschert, dann wirkt es eher fehlerhaft als bewusst gesetzt.
Gibt es irgendein Buch, was du gerne lektoriert hättest?
Ach, viele, glaube ich. Also es gibt natürlich die, bei denen das besonders schmerzhaft ist, die wir auf dem Schreibtisch hatten, die wir gelesen haben und gern gemacht hätten. Und dann hat sich die Autorin, der Autor für einen anderen Verlag entschieden. Aber es gibt auch andere Bücher, bei denen das gar nicht zur Frage stand und die ich dann lese und denke, ach, das ist schon toll. Aber vielleicht wäre es auch nicht mehr so toll, wenn man es lektoriert hätte, weil man dann denken würde, oh Gott, ich weiß, wie viel Arbeit das war, da hinzukommen. Vielleicht ist es auch viel schöner, es einfach nur zu lesen am Ende.